Herzlich willkommen zu Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich nämlich wahnsinnig, mit dir ein Interview teilen zu dürfen, das ich mit Svea Bergs aufgenommen habe. Bei Svea wurde 2013 eine Zöliakie diagnostiziert. Und in dieser Episode teilt Svea sehr offen und ehrlich mit uns zum einen, was Zöliakie eigentlich genau ist, ihre ersten Symptome, ihren Weg von den Beschwerden und Unwohlsein über diverse Ärzte bis hin zur Diagnose, Glutenunverträglichkeit und weiteren Unverträglichkeiten, ihre damit verbundenen Gefühle und Gedanken sowie ihre Tipps im Umgang mit der Diagnose und den Anpassungen im Alltag, wenn es zum Beispiel darum geht, mit Familie und Freunden zu essen oder essen zu gehen, unterwegs zu sein und etwas zu essen. Also es wird viel über Essen gesprochen. Was sie gelernt hat und warum sie die Diagnose heute als positiv bewertet und warum sie sogar dankbar dafür ist. Es ist ein ehrliches, interessantes Gespräch, welches Betroffenen mit Zöliakie und anderen Darmerkrankungen Mut macht und aufzeigt, dass der Blickwinkel auf sein vermeintliches Schicksal viel ausmacht und verändern kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview. Es wird auch gelacht, also es ist trotz des ernsten Themas ein ganz erfrischendes, tolles Gespräch. Und nun ohne weitere Umschweife, viel Freude beim Zuhören. Hallo Svea.
Hallo.
Schön, dass du heute Zeit hast, mit mir oder mit uns ein bisschen über dein Thema Zöliakie zu sprechen. Mhm. Vielleicht erstmal einleitend, erzähl uns doch mal, was genau ist Zöliakie eigentlich?
Also das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das ist ja dann immer, ne, dass dein eigener Körper sich so ein bisschen gegen dich stellt. Und Zöliakie bedeutet, dass dein Dünndarm, der besteht aus verschiedenen Darmzotten, und du kannst dann das Protein Gluten oder das sogenannte Klebereiweiß eines bestimmten Korns, das ist halt zum Beispiel in Weizen, in Roggen, in Gerste enthalten, das kann man nicht, kann der Darm quasi nicht aufspalten, und dadurch bilden sich dann halt deine Zotten zurück, die im Darm vorhanden sind. Und langfristig kann das dann halt zu großen Schädigungen im Darm führen.
Und wie genau sehen solche Schädigungen aus? Also was passiert denn? Wie geht es dir in dem Moment, wo du, spürst du diese Schädigung überhaupt? Oder ist das etwas, was messbar ist, aber von dem du gar nichts mitbekommst?
Also das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also die Zöliakie wird ja auch, ich weiß gar nicht, wie es genau genannt wird, aber dass es dafür so einen Fachbegriff gibt, von wegen die Krankheit der 1000 Symptome oder so, weil es halt erstens bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Also nicht jeder hat die gleichen Symptome. Manche haben nur beispielsweise andauernde Müdigkeit, und manche haben halt die ganzen klassischen Symptome, in Anführungszeichen, mit Durchfall, Blähbauch und solche ganzen Sachen. Also da ist halt jeder nochmal unterschiedlich, und wie man das merkt, oder was war dein Vorschlag?
Ja, genau, also merkst du quasi, wenn, also wie hast du gemerkt, dass du Zöliakie hast? Weil, also vielleicht stelle ich die Frage etwas anders, weil was du gerade erwähnt hast, die Symptome, Blähbauch, Durchfall, das kann ja auch mit, oder Abgeschlagenheit,
ja,
Müdigkeit, das kann ja auch mit ganz vielen anderen Unverträglichkeiten zusammenhängen. Also mit Reizdarmsyndrom, Dünndarmfehlbesiedlung, also alles eigentlich, was im Kontext Darmkrankheit oder Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Intoleranzen steht, zeigt ja diese Art von Symptomen.
Ja.
Nimm uns doch mal mit in die Zeit, weil ich weiß, also du aus Vorgesprächen, du hast deine Zöliakie noch nicht dein Leben lang, sondern es wurde dann erst in deinen 20ern festgestellt. Vorher hast du ganz, ganz normal gegessen, hast alles gut vertragen, hattest keine Beschwerden, keine Bauchschmerzen, irgendwas. Hast also auch Gluten gegessen, in Form von Pasta, Pizza etc. Ja. Und plötzlich war alles anders. Wie müssen wir uns das vorstellen? War das von einem Tag auf den anderen, dass da wie so ein Schalter umgelegt war? Plötzlich hattest du Bauchweh und wusstest nicht genau warum. ja, nimm uns mal mit in dem Moment, wo das Ganze anfing, für dich problematisch zu werden. Und wie bist du da vorgegangen?
Also jetzt rückblickend betrachtet, war im Herbst 2013 da war ich mit der Familie im Urlaub und da waren wir Pizza essen und danach hatte ich einfach, fing das irgendwie das erste Mal an, dass ich so sehr dolle Bauchkrämpfe hatte, die gingen nicht weg, ich musste nicht auf Toilette, ich hatte keine Blähung, es war einfach halt Schmerzen. Und ab da wurde es dann immer häufiger, wenn ich dann halt was gegessen habe, dass es dann wehgetan hat. Und ich konnte das aber erstmal halt gar nicht zuordnen, dachte dann vielleicht auch, dass es irgendwie ein bisschen stressmäßig war, weil da halt auch gerade so das anstand, Studium, ja, nein, welches, wo. Also es war halt auch ne, persönlich dann so ein bisschen, dass ich nicht wusste, wohin. Und deswegen kann man da ja auch dann immer nahe die Vermutung stellen, dass halt gerade der Körper einfach ein bisschen gestresst ist und so. Und darum habe ich da erstmal nicht so viel drauf gegeben, aber es wurde halt nicht besser. Und dann bin ich zu verschiedenen Ärzten, also erstmal zu meinem Hausarzt, dann habe ich halt auch schon mal angefangen, Ernährungsprotokoll zu führen, um halt selber vielleicht ein bisschen das rauszufinden. Und
ja. Wie bist du darauf gekommen, Ernährungsprotokoll zu führen? Also war das irgendwie so eine... Hast du irgendwie ein bisschen gegoogelt, im Internet gelesen und bist dann auf das Ernährungstagebuch gekommen? Oder war das intuitiv, dass du gesagt hast, irgendwas muss es ja vielleicht am Essen sein, weil es dir eine gewisse Zeit nach dem Essen schlecht geht?
Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nichts Psychisches ist. Irgendwie habe ich das so im Gefühl gehabt und dachte, es muss am Essen gelegen, also liegen. Und dann habe ich gegoogelt und ich weiß auch noch, ich habe es heute noch vor Augen, wie ich einmal gelesen habe, dass es auch Symptome für eine Zöliakie sein können. Und dann habe ich einmal kurz geguckt, was das bedeuten würde. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich hoffe, dass ich das nicht habe. Und dann habe ich halt weitergeguckt, diese ganzen Reizdarm und so weiter und so fort. Ne? Und dann habe ich aber gedacht, dass es ja vielleicht auch einfach nur eine normale Lebensmittelallergie sein könnte. Und bevor du halt Fachärzte aufsuchst, dass es Sinn macht, dir halt vorher schon ein Ernährungsprotokoll zu führen, weil oft geben die dir auch als erstes den Tipp, führ erstmal ein Protokoll und dann komm nochmal, bevor wir da irgendwelche Spiegelungen in deinen Magen und so wo auch immer hinmachen, dass du halt einfach schon mal eine gewisse Übersicht hast. Und darum dachte ich, den Schritt nehme ich einfach schon mal vorweg und habe dann damit angefangen. Aber ich habe das auch, glaube ich, nicht lang geführt. Also es waren, glaube ich, auch nur ein paar Tage. Und war dann halt relativ schnell der Meinung, was ja irgendwie, also was dann gar nichts mit dem Gluten oder der Zöliakie an sich zu tun hatte, sondern dass es das Hühnerei ist, was ich nicht vertrage, weil ich immer nach dem Hühnerei diese besagten Bauchschmerzen habe. Und das war halt immer so der gleiche Schmerz, immer an der gleichen Stelle, wo ich halt, wie gesagt, da hat keine Tablette geholfen, ich musste nicht auf Toilette oder sonst irgendwas, sondern es war halt einfach nur der Bauchschmerz.
Auch kein Blähbauch, also es war alles ganz normal?
Einfach nur ein Krampf.
Okay.
Über 1-2 Stunden und dann war der halt auch wieder weg. Also es war...
So ein Magenkrampf, oder?
Ja.
Okay.
Genau. Ja, und dann bin ich zum Internisten. Der hatte dann nochmal mich halt auch abgetastet, um halt auch zu gucken, ist es irgendwas, was vielleicht auch angeschwollen ist oder irgendwas halt Organisches auch. Ne? Das konnte er dann aber relativ schnell ausschließen und dann hat er Blut abgenommen und erstmal auch auf Laktose ganz normal getestet. Das wurde dann auch, das kam halt dann auch als positiv raus. Aber das hat halt nicht diese krassen Bauchschmerzen erklärt. Also ich habe halt auch gefühlt gewusst, da ist noch mehr dahinter. Und er hat dann halt auch nochmal Blut abgenommen und dann mich zum... Achso, nee, genau. Dann hat er... Muss es auch gerade ein bisschen sortieren.
Ja.
Also er hat dann Blut abgenommen. So. Und dann hat er in diesem Blut, als dann die Auswertung da war, festgestellt, da ist was im Blut. Er konnte nur nicht sicher sein, was es ist. Also er war sich dann auch nicht sicher, ob es vielleicht ein Parasit innen drin ist, irgendein Wurm oder sowas. Da ging bei mir natürlich auch erstmal das P an. Und ich dachte so, oh Gott, ich möchte keinen Wurm in mir drin haben. Ja, und dann hat er mich zum Allergologen verwiesen. Und das hat natürlich aber auch alles einfach gedauert, weil du kriegst ja auch nicht sofort, jeder kennt das ja, nicht sofort Termine bei diesen Spezialisten.
Wie, vielleicht einmal ganz kurz, wie bist du überhaupt auf den Internisten gekommen? Also wie, oder gehen wir nochmal kurz in dieser Reise ein bisschen zurück. Du hast gesagt, du hast Ernährungstagebuch geschrieben. Was hast du in das Ernährungstagebuch genau geschrieben?
Also halt wahrscheinlich gar nicht so genau, wie man es vielleicht hätte machen müssen. Also ich habe dann immer geschrieben, ein Brötchen glaube ich sogar nur. Nicht mal, dass es ein Weizenbrötchen war, weil ich habe damals sowieso nur Weizenbrötchen gegessen. Also ich hatte kein Roggen, kein Dinkel oder so. Also schön immer Weizen. Und dann halt mit Salami oder mit Ei oder mit Käse. Also ich habe auch, glaube ich, nicht mal unbedingt die Menge aufgeschrieben, sondern einfach immer nur geguckt, welches Lebensmittel war das jetzt.
Okay, und dann hast du Uhrzeiten mit dazu eingetragen?
Ja, oder genau, also halt immer morgens, mittags, abends als oder Snacks. Mhm. Und dann hatte ich noch eine Spalte mir daneben gemacht, wie doll ich wann Bauchschmerzen hatte.
Okay, aber so genau, dass du jetzt die Uhrzeiten genau aufgeschrieben hast, um zu schauen, wie viele Stunden liegen zwischen den Mahlzeiten und so.
Doch, ich glaube schon. So sah das noch nicht aus? Doch, also oder zumindest, ich konnte da immer schon erfassen, dass ich dann, gerade wenn ich halt dann Ei hatte, weil ich habe zu der Zeit auch irgendwie immer viel Eier gegessen, dass ich wusste, diese ein, zwei Stunden danach, dass diese Bauchschmerzen losgingen. Mhm. Also das habe ich dann schon, oder zumindest halt geschrieben, wie schnell ich danach Bauchschmerzen bekommen habe.
Okay. Und Ei war dann tatsächlich richtiges Spiegelei, Rührei, gekochtes Ei oder war das auch verarbeitetes Ei, beispielsweise in Nudeln mit Ei, also genau im Teig dann verarbeitetes Ei sozusagen?
Ja, also das war damals nur, ja nicht immer, also hauptsächlich auch dieses, also wenn du nur Ei isst, hart gekocht, Rührei oder so, aber ich weiß noch, wenn du da irgendwelche Cremes, wo du halt auch Eier drin verarbeitet hast, ne, oder so Kuchen oder solche Sachen, Gebäcke, wo halt Eier die Hauptzutat sind, das habe ich dann auch schon gemerkt.
Das hast du gespürt sozusagen, okay. Und das war dann das Ernährungstagebuch.
Genau.
Und bist du dann quasi mit deiner Selbstrecherche im Internet und dem Ernährungstagebuch direkt zum Internisten gegangen, weil du das gelesen hast, dass der Internist derjenige, der Facharzt ist, der dir helfen kann? Oder wie bist du zum Internisten gekommen?
Also ich weiß, dass es Mamas, also von meiner Mama die Idee war, weil die meinte, dass es, also der Internist kennt sich ja einfach nochmal mit den inneren Organen aus, ne? Und vielleicht war es ja auch was Organisches, das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und ich hatte damals halt auch meinen Hausarzt gewechselt, wegen einer anderen Sache. Und das war halt dann gerade irgendwie alles so ein bisschen Kuddelmuddel. Und ich habe mich halt beim Hausarzt nicht so richtig aufgehoben gefühlt mit der Thematik, mit Bauchschmerzen und irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen gefühlt, ne? Und schnell abgetan. Und der Internist hatte sowieso einen guten Ruf bei uns, dass der sich halt auch Zeit nimmt und so. Und dann, der war halt auch nicht weit weg von uns. Ja, genau. Und deswegen bin ich dann zu ihm.
Und du hast gesagt, bei dem Hausarzt hast du dich nicht richtig aufgehoben gefühlt. Von Frustration hast du gerade gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, dass sie halt eben beim Hausarzt anfangen, weil das ist so die erste Anlaufstelle. Und dass einige das kennen, dass man ein Unwohlsein hat, was offensichtlich da ist, das aber dann nicht so wirklich ernst genommen wird, dass häufig auf Stress geschoben wird, da können wir aus eigener Erfahrung sprechen, dass das häufig so einkategorisiert wird und gesagt wird, naja, und wenn sie jetzt ein bisschen sich versuchen zu entspannen, dann wird das Ganze schon wieder. Und wenn es dann halt eben nicht so ist und man, gerade wenn man mehrfach dann wieder und wieder zum Arzt geht und ihn aufsucht und dann geht vielleicht auch gerade ein Darmvirus rum und dann ist es bestimmt das und es gibt ja tausend Möglichkeiten, was es sein kann, aber dieses nicht ernst genommen, sich nicht ernst genommen fühlen, denke ich, das bist du sicherlich nicht die Einzige, die das betrifft. Aber du bist dann relativ schnell eben auf den Internisten gestoßen.
Ja.
Und der hat dann eben schon erste Tests gemacht, wie du auch beschrieben hast, auf Laktose, auf, was war das andere, auf Fructose?
Genau, Fructose.
Genau, also so die Klassiker.
Mhm.
Genau, und Laktose war positiv, aber in dem Fall.
Mhm.
Okay.
Genau.
Und dann hattest du gesagt, dass es eventuell auch, dass er vermutet hat, es könnte auch ein Parasit sein. Wie hat er das dann ausgeschlossen? Oder wie ging die Reise dann für dich weiter in dem Moment?
Genau, also er hat dann halt gesagt, es könnte ein Parasit sein. Das muss man halt nochmal genauer untersuchen. Und das anhand des Bluts allein kann man das nicht erkennen. Und er hat mich dann zum Allergologen überwiesen. Und dann bin ich zum Allergologen gegangen. Der hat dann halt auch nochmal Blut abgenommen und der hat das Blut halt einfach nochmal genauer untersucht. Und auch, ich habe ihm dann schon erzählt von meinem Verdacht auf das Hühnerei anhand meines Ernährungsprotokolls und meinte so, ich glaube, das ist der Übeltäter. Ja, und er hat auf Hühnerei untersucht, aber halt auch noch auf viele andere Sachen. Und dann bin ich halt wieder hin, um die Ergebnisse zu erfahren. Und dann weiß ich noch, dass er meinte, ja, Hühnerei haben wir getestet und du reagierst auch, aber eigentlich nur relativ schwach und nicht so, dass du dann immer so krasse Beschwerden haben solltest, also dass deine Bauchschmerzen so schlimm sind. Und dann meinte er, der Grund dafür könnte sein, weil wir in deinem Blut noch den oder Antikörper gefunden haben, die typisch für eine Zöliakie sind. Also weil das ist ja durch die Autoimmunerkrankung, dein Körper produziert Antikörper, kämpft dagegen an und diese Antikörper befinden sich dann halt in deinem Blut und daran kannst du schon mal erkennen, okay, das deutet auf eine Zöliakie hin, ist aber noch nicht die endgültige Diagnose, weil du dafür immer noch mal eine Darmspiegelung oder eine Magenspiegelung machen musst vom Dünndarm. Genau, dann stand das halt erstmal so im Raum. Also Verdacht auf Zöliakie, und dann hat er mir halt auch gesagt, das ist gut, dass wir das jetzt quasi schon entdeckt haben, Anfang 20, dass ich jetzt schon schnell meine Ernährung quasi umstellen kann und dass, wenn ich das halt nicht tun würde, das Darmkrebsrisiko sehr erhöht ist, und hat er mit diesen ganzen schlimmen Sachen irgendwie umgeschmissen, und ich weiß noch, ich war halt einfach komplett von den Socken, weil für mich ist nur dieses Wort Darmkrebs irgendwie hängen geblieben, und ich dachte so, oh mein Gott, ich bin jetzt hier knapp am Darmkrebs vorbeigeschrappt. Also so hat sich das irgendwie angefühlt. Und er meinte dann aber halt auch, du musst jetzt zum Gastroenterologen, der halt dann diese Spiegelung macht, die Biopsie aus deinem Dünndarm hinausnimmt, die ins Labor schicken lässt, und dann hast du die offizielle Diagnose.
Biopsie also im Sinne von einer Gewebsprobe, genau, sozusagen.
Genau, dass die dann so einen kleinen Teil entnehmen und im Labor dann sich das nochmal anschauen.
Okay.
Und genau, so viel war es dann dazu. Und er meinte halt, dass ich deswegen wahrscheinlich auf das Hühnerei so krass reagiere, weil die Darmschleimhaut kaputt ist.
Okay.
Und es deswegen sich sehr dolle ausprägt, diese kleine andere Allergie nebenbei.
Du hast jetzt zweimal gesagt, du hattest schon einmal gesagt, ich habe von Zöliakie gelesen und habe dann schon gedacht, oh mein Gott, hoffentlich habe ich das nicht. Jetzt sagt dir der Allergologe, der Verdacht liegt nahe, das müsste der Gastroenterologe nochmal prüfen und dann bestätigen gegebenenfalls, und auch da ging bei dir die Alarmglocken an.
Ja.
Was genau hast du gelesen und was genau hat in dir dieses OMG, das möchte ich auf gar keinen, also wenn sich das bewahrheitet, das wäre total schlimm für mich. Also was war das? Ja. Muss man mit in deine Gefühlslage, wie also, ging es dir da?
Ich hatte mich halt damals noch wenig mit Ernährung generell beschäftigt, und ich habe halt dann gelesen, dass Weizen, Gerste und Roggen raus sind, und ich dachte, was bleiben mir dann noch für Getreide? Also ich wusste das damals halt auch einfach nicht. Was kann ich dann noch essen stattdessen?
Mhm.
Und konnte mir das einfach nicht vorstellen, weil ich ja auch dann wusste, lebenslang diese glutenfreie Diät zu leben und so streng, keine Kontamination, das können wir ja später nochmal drauf eingehen. Ja, nie wieder Ausnahmen und so, das war für mich einfach unvorstellbar in dem Moment. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr mich vegetarisch ernährt, aber das war halt irgendwie aus freien Stücken, ne? Das war ja meine eigene Entscheidung, und diesmal hatte ich halt keine Wahl, musste das so machen. Und es war halt damals, als ich das dann auch ja vorher schon gelesen habe, war das für mich nicht vorstellbar, dass man sich ein Leben lang so ernähren kann. Also weil ich mir dann halt auch dachte, dann kannst du nie wieder essen gehen, dann kannst du nie wieder Pizza essen, Nudeln essen, Kuchen essen, so diese ganzen Sachen, die sind einfach so alle mit Xen dann vor meinem inneren Auge so gekommen und nur so gesprossen, und ich dachte, oh Gott.
Weil du, wie du auch gesagt hast, als du Ernährungstagebuch geführt hast, Brötchen sind für dich per se Weizen.
Voll.
Also du hast quasi auf deinem Tagesernährungsplan waren sehr, sehr viele glutenhaltige Lebensmittel einfach vertreten.
Ja.
Und deshalb hast du gedacht, wow.
Ja, und auch einfach halt ungesund, ne? Wenn man sich das heute mit dem heutigen Wissen, was ich jetzt habe, mein Ernährungsprotokoll angucken würde, würde ich halt auch denken, puh, also es war jetzt auch nicht gerade gesund. Mhm. Also ne, halt einfach, ja.
Okay.
Mhm.
Da würde ich gerne, also wir könnten jetzt in die Richtung abdriften.
Aber
ich glaube, das
würde
ich ganz kurz einmal parken, weil es ist auch unfassbar spannend, inwiefern hat sich deine Wahrnehmung und deine Einstellung zu Ernährung und zu Essen verändert. Aber vielleicht machen wir an der Stelle einmal kurz Pause und gehen nochmal zurück. Also wir waren beim Allergologen,
genau.
Du hast eine Überweisung bekommen zum Gastroenterologen. Bis dahin wusstest du ja noch gar nicht, ob sich diese Befürchtung bestätigt oder nicht.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Also wichtig war, dass ich weiterhin, obwohl dieser Verdacht der Zöliakie im Raum stand, dass ich mich weiterhin glutenhaltig ernähren sollte, also noch nicht glutenfrei, weil du natürlich diese Magenspiegelung machen sollst und die Biopsie unter der normalen Ernährung, um halt gucken zu können, ob dein Körper darauf reagiert oder nicht. Und wenn ich das schon weggelassen hätte, hätte er sich vielleicht auch schon wieder regeneriert und dann hätte man es gar nicht so richtig sehen können oder hätte dann vielleicht schon einen etwas gesünderen Darm vorgefunden und hätte sich gedacht, okay, die hat das gar nicht. Ne? Also deswegen, man muss immer bis zur Biopsie, bis zur Magenspiegelung sich glutenhaltig ernähren. Also nicht vorher dann schon anfangen, okay, jetzt ernähre ich mich glutenfrei.
Mhm. Hat er bewusst gesagt, glutenhaltig, oder hat er gesagt, ernähren Sie sich weiterhin so, wie Sie sich
ernähren? Ja, weiterhin normal. Okay. Aber also rückblickend war das ordentlich glutenhaltig.
Genau, aber eigentlich hast du ja jetzt bewusst nicht dann drauf geschaut, dass du noch mehr Pasta und noch mehr Pizza isst?
Wobei, ich muss sagen, es war ja schon ziemlich klar eigentlich, dass es in diese Richtung geht. Und dann dachte ich mir halt auch so, jetzt so what, ne? Also dann dachte ich jetzt, ich glaube, ich musste 2 Monate auf den Gastro-Termin warten. Darum, also das weiß ich noch, da dachte ich halt oft jetzt so wie so eine Henkersmahlzeit, aber viele davon. Also.
Okay, also so viel wie noch geht, weil wenn er dir das bestätigt, schon. Dann ist es ja nicht mehr möglich. Okay.
Genau, und ich habe halt immer gehofft, vielleicht ist es das gar nicht, weil irgendwie wusste ich dann ja auch mit der einen Seite, ich schädige meinen Darm gerade eigentlich ganz schön doll, wenn ich das habe.
Ja, genau.
Aber ich hoffe einfach mal, ich habe das nicht.
Okay. Also jetzt wie ging es dir in der Zeit? Weil wenn du jetzt sagst, du hast dich dann eigentlich wahrscheinlich noch mehr glutenhaltig ernährt als vorher. Sind die Schmerzen stärker geworden? Wie war es in diesen 2 Monaten zwischen Allergologen und Gastroenterologen?
Ja. Also eigentlich sind die nicht stärker geworden. Und ich glaube auch nach wie vor, also es gibt auch viele Menschen, die Mehrheit der Menschen von der Zöliakie Betroffenen haben gar keine Symptome. Das nennt sich halt auch stille Zöliakie. Du hast die und merkst es eigentlich gar nicht. Beziehungsweise merkst es erst durch wirklich kleine Faktoren im Hintergrund, Eisenmangel oder sonstiges. Aber manchmal ist es halt auch einfach da, ohne große Symptome zu haben. Und ich bin der Meinung, dass ich einer von denen bin. Weil ich glaube, diese Bauchschmerzen, die ich dann immer hatte, waren im Nachhinein auf das Ei zurückzuführen. Im Großen und Ganzen. Weil ich auch in dieser Zeit, wo ich das Gluten in mich reingeschaufelt habe, keine Beschwerden hatte. Okay. Also ich war fein.
Okay.
So. Und darum war das für mich auch schwer greifbar und schwer zu glauben, dass ich dieses Gluten nicht vertragen würde, weil ich mir immer dachte, aber wenn ich das Ei weglasse und nur Gluten esse, geht's mir gut.
Okay. Ne? Das ist ja eigentlich gefährlich, ne? Weil wie du sagst, es kann bei vielen Leuten schlummern, man weiß es gar nicht. Du hast gerade Eisenmangel erwähnt. Inwiefern hängt Eisenmangel mit einer Zöliakie zusammen? Kannst du das erklären? Oder?
Also das Problem ist ja, wenn deine Zotten sich abbauen, die Zotten in deiner Darmschleimhaut oder Darmwand sind halt dafür zuständig, die Nährstoffe aufzunehmen aus den Lebensmitteln, die du zu dir nimmst, die es dann in deinen Dünndarm schaffen. Und wenn du die Zotten nicht mehr hast und die sich zurückbilden, so wie das halt bei der Zöliakie ist, wenn du dich nicht glutenfrei ernährst, dann kannst du auch die Nährstoffe nicht mehr aus den Lebensmitteln aufnehmen. Und deswegen ist dann halt so, Eisen ist so oft das Erste, was sich dann bemerkbar macht, dass es zu wenig aufgenommen werden kann.
Okay, aber jetzt an alle da draußen, die jetzt denken, oh mein Gott, habe auch einen bestätigten Eisenmangel. Jetzt muss nicht jeder loslaufen und auf Zöliakie sich testen lassen.
Nein.
Also Eisenmangel kann sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe haben.
Genau.
Gerade bei Frauen ist Eisenmangel halt nicht gerade selten. Ne?
Ja.
Genau. Okay, dann du warst beim Gastroenterologen, die Biopsie wurde oder eine Darmprobe wurde entnommen aus dem Dünndarm. Wie lange hat es gedauert, bis das Ergebnis vorlag?
Also ich glaube eine Woche, aber da will ich nichts Falsches sagen, weil das ist für mich auch im Nachhinein ist das so ein bisschen blurry, weil da auch gerade ich mein Studium begonnen habe, ich bin umgezogen, ne? Also ich bin in eine WG gezogen, also es war alles sehr viel und das ist auch irgendwie so ein bisschen nebenbei passiert. Ne? Also da war nicht mein Hauptfokus drauf.
Okay.
Aber genau, also vielleicht auch nochmal ein bisschen, wie das abläuft mit der Magenspiegelung. Also du kannst dir ja dann auch suchen, ob du sediert werden möchtest oder nicht. Ich wollte das dann damals, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, so einen Schlauch zu schlucken bei vollem Bewusstsein.
Sediert heißt, du bekommst mit... Also
ja, also es ist quasi eine Vollnarkose, aber halt nur für 10 Minuten oder so. Ne? Und dann kriegst du halt diesen Schlauch da rein und da ist eine kleine Kamera dran. Und bei der Dünndarmspiegelung gehen die durch den Magen. Es ist keine Darmspiegelung von unten, sondern sie gehen durch deinen Mund.
Durch den Rachenraum.
Genau, durch den Rachen rein. Und durch den Magen und dann halt rein in den 12-Fingerdarm, schauen sich das an und entnehmen dann halt so ein mini kleines Pröbchenteil, was man dann ins Labor schickt. Und anhand dessen können die dann sehen, wie sehen deine Zotten aus. Mhm. Ne, wie groß sind die noch, wie klein sind die noch. Und dann wachst du halt wieder auf im Aufwachraum und kommst ein bisschen zu dir. Und dann hatte ich halt schon das erste kurze Gespräch danach, wo er schon meinte, man hat es schon gesehen. Also er konnte das durch die Kamera erstmal schon sehen, ohne Biopsie, dass die Zotten zerstört waren und dass ich Zöliakie habe. Und wir aber halt trotzdem nochmal einfach, um es schwarz auf weiß zu haben, diese Biopsie abwarten. Aber eigentlich war es dann halt klar. Und ab dem Zeitpunkt war dann streng glutenfrei.
Okay.
Genau. Und dann bin ich halt eine Woche später nochmal hin, habe den Brief bekommen, da stand dann halt drauf, welchen Grad ich habe. Also es gibt ja auch verschiedene Grade? von der Zöliakie und von 0, das ist halt nichts. Und 1 zählt, glaube ich, offiziell auch noch nicht zur Zöliakie, aber da will ich nichts Falsches sagen. Und dann 2, 3a, 3b, 3c. Bei 3c ist halt dein Darm dann schon ganz schön zerstört, also eigentlich nichts mehr da. Und ich hatte 3a. Das heißt, es lief schon eine Weile, aber auch noch nicht ewig, ewig lang, weil sonst wäre ich sicherlich schon sehr viel weiter zerstört gewesen.
Okay. Aber offensichtlich bestand das schon eine Weile vorher.
Ja.
Das kann man aber nicht genau sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, das hast du schon einige Jahre oder einige Monate.
Ja.
Also
soweit ich weiß, kann man das nicht bestimmen, wie lange man das dann schon hat. Es gibt wohl 2 Zeitalter, wo eine Zöliakie am häufigsten ausbricht. Das ist so einmal im Säuglingsalter oder Kinderalter und dann nochmal so um die 40 rum.
Okay.
Und
du liegst jetzt mittendrin.
Ja,
also das ist ungewöhnlich dann.
Ja, aber gibt's halt auch, ne?
Okay.
Also es ist halt so.
Sind die nur eine kleinere Fallzahl sicherlich.
Ja.
Und du hast von diesen verschiedenen Graden gesprochen. Und jetzt bist du in dem 3a.
Genau.
Grad 3b ist dann das.
3C ist am schlimmsten. 3C
ist am schlimmsten. Wie ist das jetzt? Also bist du jetzt mit diesem 3A-Grad, wird das für immer so bleiben oder kannst du dich verbessern? Also kannst du durch eine Ernährungsumstellung auch eine Besserung der Darmzotten erreichen oder ist es halt einfach nur, dass es sich nicht weiter verschlimmert? Also dass das, was noch vorhanden ist, sozusagen bestehen bleibt und was weg ist, ist aber einfach verloren. Wie sieht das da aus?
Ja, also unter einer strengen glutenfreien Diät, so wie du sie halt dann auch eigentlich leben sollst, bildet sich dein Darm wieder zurück, beziehungsweise deine Zotten wachsen wieder und der regeneriert sich und wird im besten Fall dann halt auch wieder wie ein ganz normal gesunder Darm von gesunden Menschen, die keine Zöliakie haben. Und so, dass du halt auch wieder alles aufnehmen kannst, ne? Dass du keine Beschwerden mehr hast. Und also der ist dann quasi wieder gesund, in Anführungszeichen, wird nur wieder krank, sobald du Gluten wieder zu dir nimmst.
Okay.
Und deswegen sollst du halt dein Leben lang diese strenge Diät halten. Es bringt halt nichts, wenn du das ein Jahr machst. Dein Darm ist dann vielleicht wieder okay. Und dann isst du es wieder. Und dann bildet er sich wieder zurück. Und dann, diese Regenerationszeiten dauern auch jedes Mal wieder länger.
Okay.
Also der kann sich nie wieder dann immer so schnell regenerieren. Es dauert dann immer wieder länger. Und das steigert halt immer wieder dein Risiko für Darmkrebs, Diabetes, ne, diese ganzen Geschichten, die man dann
die aus einem kranken Darm halt eben dann resultieren würden.
Ja.
Okay, und jetzt hast du gesagt, okay, dann hast du die Diagnose bekommen und von einem Tag auf den anderen hast du dich dann glutenfrei ernährt. Woher wusstest du, wie du vorgehen musst? Hat dir der Arzt irgendwie eine Liste in die Hand gedrückt und gesagt, okay, hier so und so müssen sie vorgehen? Wie hat das ausgesehen? Woher wusstest du oder hast du vielleicht dich im Vorfeld schon vertiefend weiter informiert oder hast du gesagt, nee, ich blende das jetzt erstmal komplett aus. Erst ab dem Moment der finalen Diagnose werde ich mich damit weiter befassen. Ja. Du hast ja auch gesagt, du warst komplett in einer im Start einer neuen Lebensphase. Hat es viele andere Dinge mit im Kopf und um die Ohren. Wie hat das ausgesehen damals?
Also das fand ich echt gut, dass er mir gleich eine Ernährungstherapie empfohlen hat, die dir auch zusteht von der Krankenkasse.
Mhm.
Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei Zöliakie, aber wenn halt was Außergewöhnliches, was deine Ernährung betrifft, halt gefunden wird, dass du dann eine Ernährungstherapie machen kannst, um halt dich damit zurechtzufinden im Alltag. Und da hat die Krankenkasse, glaube ich, 70% oder so übernommen.
Mhm.
Und die hatten halt auch gleich eine im Haus, da wo ich war, bei dem Gastroenterologen, die hatten dann eine Ernährungstherapeutin. Und da habe ich, glaube ich, 5 Sitzungen irgendwie gehabt bei ihr, weil du ja erstmal auch so vieles lernen musst. Es geht ja gar nicht darum, okay, welche Lebensmittel darf ich jetzt essen und welche nicht. Also klar, das ist so der Hauptgrund, aber dann ging es darum, Zutaten lesen zu können auf Verpackung, ne? Weil das ist ja auch manchmal irgendwie versteckt in so. Also das kennen wir ja alle, dass da nicht immer die kompletten Hauptzutaten dran stehen. Da
steht ja nicht Gluten.
Genau,
ne?
Sondern halt dann in verschiedenen anderen Formen.
Kannst du so ein paar andere Formen als Beispiel mal nennen?
Ja, ich überlege gerade. Also zum Beispiel dieses Gerstenmalzextrakt. Gut, da steht jetzt halt Gerste mit bei, aber du musst dann halt auch schneiden, dass Gluten halt auch in Gerste enthalten ist. Ne?
Okay.
Also du musst halt schon wissen, welche Basics-Getreide darf ich jetzt nicht mehr essen.
Und die Basics hast du auch vorhin genannt, also es ist Gerste, es ist Weizen.
Roggen, Dinkel, Kamerun oder heißt, oh Gott, ich weiß es gar nicht, diese alten Urweizen oder Urdinkelformen. Mhm. Wenn ich sie lese, kann ich es dir sagen, aber
ja.
Genau, und ich glaube, das war's. Das sind okay. So diese Hauptdinge.
Aber genau, es sind halt eben, nicht alles ist als Gluten per se deklariert, nee, sondern halt genau. In den Ursprungsweizenarten oder Kornarten.
Oder zum Beispiel, also das ist mittlerweile auch besser, aber früher, wenn dann, oder also jetzt steht dann zum Beispiel Aroma, in Klammern enthält Weizen oder enthält Gluten, so schreiben sie es dann schon drauf. Das ist aber auch noch relativ neu. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr diese Lebensmittelverordnung kam, aber dass das halt alles deklariert werden muss. Es gibt ja dann diese Hauptallergene und dass die in Fett oder in Kursivschrift oder wie auch immer erkenntlich gemacht werden müssen. Und so kannst du es schon mal ein bisschen besser scannen und erkennen.
Okay.
Ja, und das war halt ein Part der Ernährungstherapie und dann auch bezüglich Kontamination. Das hatte ich vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Dass du halt wirklich gucken musst, dass halt auch kein Krümelchen in deinen Darm kommt und nix, ne? Also gerade auch in gemischten Haushalten, dass du dann dir einen eigenen Toaster anschaffst, weil du halt dein glutenfreies Toast nicht in den Krümeltoaster mit normalem Brot stecken kannst.
Okay. Gibt es nicht sogar auch so Toaster, also Toasttüten oder
genau,
sowas?
Genau, so Toasterbags. Habe ich mir auch gekauft damals, ja. Passen aber leider nicht in jeden Toaster. Okay. Also die sind leider oft zu groß für diese standardkleinen Zwei-Toaster. Okay. Also wenn du so einen Vierer hast, dann passt.
Genau. Ja, du hast auch damals in der WG gewohnt.
Ja.
Also wie, da musstest du auch komplett irgendwie auch deine WG-Mitbewohner briefen wahrscheinlich, wie ihr in der Küche Ordnung halten müsst,
das war spannend.
Gezwungenermaßen.
Ja.
Wie hat das, also kurzer Exkurs dahin, wie hat das ausgeschaut? Also wie haben die reagiert?
Also ich... wir haben ja uns alle drei quasi übers Internet kennengelernt und gesagt, wir eröffnen diese WG, die gab es vorher gar nicht. Und ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, an dem Tag stand noch im Raum, dass ich einen Parasit habe. Also da waren wir quasi noch in unserer Zeitreise beim Internisten zu dem Zeitpunkt. Und die wussten also von vornherein schon, da kommt vielleicht noch irgendwas, so ein bisschen. Und als wir dann zusammengezogen sind, kurze Zeit später hatte ich ja die Magenspiegelung. Und die eine Mitbewohnerin hatte mich an dem Tag dann auch abgeholt und hat halt dann aber auch schon mal mitbekommen, das steht jetzt ziemlich sicher im Raum. Dann, ja, habe ich denen das halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, also ich habe mich jetzt nicht mit denen an einen Tisch gesetzt und gesagt, so Leute, jetzt so und so sieht's aus, sondern ich glaube eher so immer mal währenddessen, weil ich mich ja selber auch erstmal ein bisschen reinfuchsen musste. Okay. Also ich bin mir sicher, dass ich am Anfang noch viele Kontaminationsfehler gemacht habe, einfach weil ich es dann selber noch nicht gerafft habe und du ja auch nicht das ganze Wissen in der Ernährungstherapie in einer Session kriegst.
Ne? Genau,
das hat ja auch immer gedauert, über ein paar Wochen und so mit deinem Termin.
Okay, das eine, dann gehen wir mal wieder in diese Therapie zurück. Das erste war, wie lese ich überhaupt die Zutaten, also diese langen Batterien von, teilweise versteht man ja nicht mal, mit irgendwelchen E-Zusätzen und so weiter. Was da jetzt überhaupt, was davon ist überhaupt noch natürliches Lebensmittel und was davon ist pure Chemie. Und das war der eine Aspekt. Ja. Der nächste Aspekt war die Kontamination, beziehungsweise wie man halt eben vermeidet, dass glutenhaltige Bestandteile von Nahrungsmitteln in dein Essen geraten.
Genau.
Du hattest mir auch schon mal vorab erzählt, alleine, oder ich weiß es auch, wenn wir zusammen irgendwie eine Mahlzeit einnehmen, wir können nicht die gleiche Butter oder Margarine benutzen, weil wenn ich jetzt von meiner Weizensemmel irgendwie Krümel daran habe und du nutzt die gleiche Butter und nimmst es darüber auf, ist halt eben genauso.
Ja, das ist dann quasi schon
schlimm.
Zu viel.
Okay, also es sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten oder sei es halt alleine die gleiche, ich meine, erklärt sich jetzt vielleicht auch von selber, aber ich kann auch nicht meine Semmeln mit deinen zusammen in den gleichen
Brotkorb
tun. Oder,
das war gerade am Anfang, als das für viele dann auch in meinem Umfeld neu war, diese Diagnose, ne?
Ja.
Dann immer so, war das ganz süß, dass sie dann meinten, oh, wir haben auch glutenfreie Brötchen für dich gekauft und die lagen dann aber halt leider in dem Brotkorb mit dem normalen und dann meinte ich dann immer, es tut mir leid, aber das kann ich nicht essen. Oder auch Dinkel war am Anfang ganz viel. Also viele haben immer irgendwie automatisch... Gedacht,
Dinkel hat das nicht
Dinkel
oder
hätte
so.
Kein Gluten und dann immer, ich habe auch Dinkelbrot für dich gekauft. Und dann immer so, ja, nein, leider nicht.
Ja.
Aber naja, off topic, ja.
Okay, was waren denn noch so weitere Dinge, die dir die Ernährungsberaterin mit an die Hand gegeben hat? Oder wie du aufgeklärt wurdest sozusagen?
Ja, ich weiß noch, dass ich verschiedene Bilder von diesen ganzen Körnern bekommen habe, dass ich auch sehen kann, was ist jetzt ein Weizenkorn, was ist ein Haferkorn, was ist ein Gerstenkorn. Also das hatte man ja alles mal in der Schule, aber bei mir war das halt auch einfach das Wissen schon weg. Und dass du es halt auch mal sehen kannst, weil zum Beispiel bei Linsen muss man auch immer gut aufpassen, weil Linsen sind an sich halt glutenfrei, wachsen aber oft auch mit als Rankhilfe an glutenhaltigen Gersten, sage ich jetzt mal als Beispiel. Mhm. Und wenn du dann dir eine Linsenpackung kaufst, musst du die eigentlich zerlesen und gucken, ist da jetzt ein Korn drin, was da nicht reingehört.
Ach so.
Und das dann aussortieren.
Okay.
Und damit du halt das Korn erkennst, was falsch ist. Oder ob du dann sagen kannst, das ist ein Reiskorn. Oder so, ne? Und das kann ich essen. Oder ist das jetzt ein Weizenkorn?
Ach je. Aber gibt es auch Linsen, wo per se draufsteht glutenfrei? Also
gibt
aus
es auch.
Einem Anbau, wo keine Rankhilfen?
Ja. Ne? Aber halt nicht immer. Also du musst ja gucken, wenn du es nicht kaufst, dann musst du die auslesen.
Mhm.
Habe ich immer nicht so Bock zu.
Ich glaube auch, dass man gerade in einem Alltag, wo man 100 andere Sachen zu tun hat.
Also. Genau, ja. Und dann war halt auch nochmal einfach Thema, wie ernährst du dich ausgewogen glutenfrei? Ne? Also, weil du kannst halt dich auch sehr ungesund glutenfrei ernähren, wenn du halt, also es gibt ja fast alles mittlerweile auch in glutenfrei zu kaufen, auch diese ganzen ungesunden Sachen. Und dass du da jetzt nicht in so einen ungesunden Wahn verfällst, ne? Und dir halt denkst, das kaufe ich jetzt mir alles, weil es glutenfrei ist. Und dass du halt trotzdem noch deine gesunde Ernährung beibehältst. Und gerade, weil ich ja vegetarisch mich ernährt habe und eigentlich auch mich ein bisschen mehr vegan ernähren wollte, da sind wir dann halt diese Food-Pyramiden durchgegangen. Und was brauche ich, was muss ich zu mir nehmen? Und
damit du halt auch mit allen Mineralstoffen, Spuren, Elementen und so weiter versorgt wirst. Das heißt, du hast auch davon gesprochen vorhin, du hast dich bis dato gar nicht so sehr mit Ernährung beschäftigt, hast auch dann festgestellt, ach je, meine bisherige Ernährung war eigentlich überhaupt nicht so gesund. Du hast schon angefangen, dich halt teilweise vegetarisch oder strikt vegetarisch zu ernähren. Genau, was hat es sonst mit dir gemacht? Also es war ja ein Bewusstseinswandel in dem Moment. Ne? Also wie ging es dir erst innerlich vom Gefühl her? Ich kann mir vorstellen aus eigener Erfahrung, dass man so denkt, hey je, was habe ich meinem Körper eigentlich all die Jahre angetan?
Mhm.
Weil man vielleicht darauf achtet, oh Gott, gerade als Teenager oder so, dass man vielleicht darauf achtet, nur nicht zu fettig oder nicht zu dies, nicht zu das. Man probiert, man experimentiert gerade als Frau ja auch ein bisschen mit der Ernährung rum. Nicht unbedingt immer zugunsten des Körpers und zugunsten der Mineralstoffe und also der Stoffe, die letztlich der Körper braucht, um dir die Energie zu geben, die du im Alltag halt eben auch benötigst. Wie hat es da bei dir ausgeschaut?
Also ich glaube, also am Anfang habe ich mir einfach nur Leid getan. Also da habe ich mich super bemitleidet und wollte eigentlich gerne zurück in diese normale, ungesunde Ernährung.
Obwohl du es wusstest, dass ich war, wusste. Hast du halt gedacht, boah, es ist alles...
Aber es war halt einfach so einfach, weil das war man gewohnt. Ne? Mhm. Und das hatte man so drin. Und jetzt musste ich mir neue Rezepte raussuchen. Ich musste gucken, wo kriege ich meine Lebensmittel überhaupt. Ne? Also es war für mich am Anfang einfach nur nervig.
Mhm.
Und dadurch, dass ich ja auch keine Symptome hatte und halt nicht immer Durchfall, nicht immer Bauchschmerzen und Blähungen vom Weizen oder Gluten, war das halt auch einfach sehr viel Disziplin von einem selbst verlangt, ne, um zu wissen, du musst es jetzt trotzdem so machen, auch wenn du nichts merkst. Aber dein innerer Darm wird es dir danken irgendwann. Ja, das war irgendwie ein bisschen blöd. Aber dann nach und nach, eigentlich relativ schnell, habe ich gemerkt, irgendwie zwangsweise ernährt man sich dann auch doch ein bisschen gesünder, weil du halt viel vorausplanen musst. Ne? Du kannst nicht unterwegs, wenn dir da der Hunger wenn dich der Hunger überkommt, dir da irgendwie eine Ditch-Pizza kaufen. Die vermisse ich so übelst doll. Darum kommt sie mir auch gerade als erstes in den Kopf. Sondern musst dir dann halt irgendein Obst kaufen oder ein Müsli-Riegel oder so, glutenfrei natürlich.
Okay.
Ne? Und also dadurch ist das schon mal weggegangen und ich hatte dann damals tatsächlich auch ein bisschen abgenommen, einfach weil bei mir dieses Zwischendurch-Snacken immer viel war. Oder halt diesen Versuchungen nachgeben, wenn du unterwegs warst. Und das ist halt dann dadurch auch weggefallen. Ne? Also,
wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, die wir gerade weitermachen in dem Gespräch. Für welche entscheiden wir uns? Ich würde gerne darauf eingehen, also du musst viel
Disziplin
zeigen und du musst aber auch sehr viel vorausplanen. Nun bist du in dem Moment aber auch Studentin gewesen. Du hattest jetzt natürlich nicht das Rieseneinkommen, was man hat, wenn man arbeiten geht oder halt im Sinne von etwas, ja, bist halt kein Verdiener gewesen an der Stelle, und glutenfreie Lebensmittel, wenn man das mal im Supermarkt beobachtet, auch viele, die jetzt keine Zöliakie haben, versuchen sich ja glutenarm zu ernähren, aus Gründen, weil sie eine Weizensensitivität haben oder ähnliches. Das ist ja schon ein Kostenaspekt, ja, auch an der Stelle, sich so ernähren zu können. Wie ging es dir damit? Und weil du hast auch gesagt, du hast auch abgenommen, weil du halt eben nicht mehr so wahllos snacken konntest, aber es war jetzt, war es auch manchmal so, dass du gesagt hast, boah, ich muss auch ein bisschen haushalten mit meinen Lebensmitteln, ich muss halt auch ein bisschen schauen.
Also, ich, ja, auf jeden Fall, weil ich weiß noch am Anfang auch, die Nudeln, die waren irgendwie 2,50 für 400 Gramm oder 500 Gramm und normale Nudeln kriegst du für 50 Cent oder so, ne? Und dann dachte ich mir halt immer schon, boah, das geht echt ins Geld. Und gerade die ersten Monate war es dann ein Luxus für mich, Nudeln zu essen. Die habe ich mir halt dann wirklich nur mal so in speziellen Momenten zu bestimmten Gerichten gegönnt. Und sonst war halt viel Reis einfach meine Hauptmahlzeit, weil das halt immer nach wie vor noch günstig war, so ein 500-Gramm-Pack. Und die Nudeln habe ich dann, ja, halt so ein bisschen vergöttert. Was halt für normale Studenten ist,
absolut,
immer, ne?
Absolut, geil.
Nudeln mit Tomaten und so, das Gericht, was halt immer noch geht. Und für mich war das dann so, boah, heute gibt es Nudeln. Aber ich habe schnell herausgefunden, dass es gut ist, sich online in Angeboten das auf Vorrat zu kaufen. Also das immer wieder, alle halbe Jahre kaufe ich für 15 Euro so ein, oder also, weiß gar nicht, wie viel Geld, aber 15 Packungen Nudeln kommen dann zu meiner Mama nach Hause, weil ich in meiner WG halt auch nie den Platz hatte, das zu lagern. Okay. Und dann hatte ich immer so riesige Nudelkisten und hab aber davon dann ein halbes Jahr bis ein Jahr leben können, was halt viel günstiger war, weil die haben dann vielleicht nur knapp einen Euro im Sammeleinkauf gekostet. Okay, ne? Und die halten sich ja. So. Und so findet man halt dann so ein bisschen seine Wege kriegt das hin, viel im Angebot immer kaufen, wenn dann halt die glutenfreien Sachen im Angebot waren oder Mindesthaltbarkeit kurz vorm Ablaufen, habe ich halt auch keinen Klemmer mit, ne? Und genau. Ja, also so hat man dann seinen Weg irgendwie gefunden.
Okay. Jetzt habe ich vorhin gesagt, jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, in welche Richtung wir gehen können.
Welche Richtung sind wir gegangen?
Also auch das Snacken zwischendurch, dass das halt alles eben, wie ist es denn dann gerade so als Student, hey, du bist halt, also bist mit deinen Freunden unterwegs, ihr habt vielleicht irgendwie, ihr lernt zusammen und man bestellt vielleicht mal easy schnell eine Pizza oder denkt halt, ne, das ist jetzt einfach und lernt, zieht dann weiter durch.
Ja.
Das ist ja für dich dann nicht so in Frage gekommen in dem Moment. Inwiefern hat das dein soziales Leben beeinflusst und vielleicht auch negativ beeinflusst, weil du halt da nicht so mitmachen konntest, wie es die anderen gemacht haben?
Also da war ich wirklich froh, dass ich da schon so meinen kleinen Freundeskreis halt aufgebaut hatte, obwohl es ja noch relativ am Anfang vom Studium war. Und die waren alle super toll. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir halt alle Sozis waren. Also wir haben ja, ne, ich habe schon soziale Arbeit studiert und vielleicht waren wir da alle ein bisschen anders gepolt. Aber es kam von keinem meiner Kommilitonen irgendwann mal ein doofes Wort, auch von denen, mit denen ich jetzt nicht so eng befreundet war, die das halt mitbekommen haben. Und meine Ängsten, die haben da super toll drauf geachtet. Also die haben sich das alles irgendwie sofort mit angeeignet und waren so meine kleine Glutenpolizei. Und weil ich halt auch gerade am Anfang oft das Problem hatte und mich nicht getraut habe zu fragen, ob in dem Gericht jetzt Gluten ist oder nicht, und habe es deswegen einfach nicht gegessen. Ne? Weil ich wollte halt da jetzt keine große Diskussion, wollte nicht im Mittelpunkt sein und so. Und meine Freunde haben das dann oft übernommen.
Also wenn ihr essen wart.
Genau, wenn wir dann essen waren, haben für mich gefragt. Oder es gab in Braunschweig, wo ich dann damals halt studiert habe, gab es eine Pizzeria, die hat glutenfreie Pizzen angeboten. Und wenn wir uns dann halt mal getroffen haben und wollten Pizza bestellen, haben halt alle da bestellt, weil die hatten sowohl glutenfreie als auch normale Pizza. Und dass halt unsere Pizzen zusammen angeliefert wurden, ne, dass ich nicht separat essen musste. Also die haben da super viel Rücksicht auf mich genommen. Es war ganz süß. Und auch wenn wir gemeinsam gefrühstückt haben, darauf geachtet, dass alle mit dem Löffel die Marmelade benutzen und das auf ihr Brot klecksen lassen, ne, damit ich halt auch von der Marmelade essen kann. Also die waren alle toll.
Toll. Und wie sah es in deiner Familie aus? Also
ja, also ich glaube am Anfang war das allen nicht so richtig die Tragweite des Ganzen bewusst. Ne? Also okay, man hat dann glaube ich, oder gerade meine Eltern haben vielleicht erstmal nur verstanden, okay, eine weitere Unverträglichkeit, also so neben der Laktose halt noch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und haben aber so den Ernst des Ganzen nicht ganz verstanden, halt auch was Kontamination halt anging. Und auch gerade mein Papa, der bietet mir heute noch ein Bier an, wenn ich da bin, also weil das ist, glaube ich, nicht so richtig in ihre Köpfe gekommen, aber man muss ja auch sagen, die Diagnose kam, als ich schon ausgezogen bin. Also die haben halt das ja gar nicht mitbekommen von zu Hause. Sie mussten nie für mich glutenfrei kochen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das wäre nochmal was anderes gewesen. Mhm. Ja, aber ich weiß, sie hatten damals dann doch ziemlich Mitleid mit mir. Also sie haben sich entschuldigt bei mir, dass sie mir das quasi mitgegeben haben auf dem Weg. Aber dafür können die ja nun wahrlich auch nicht viel. Und ja, aber an sich, also es war jetzt nicht, dass das jemand irgendwie ein bisschen abgestritten hat. Ich weiß, mein Großvater, der hat es, glaube ich, auch bis heute noch nicht gerafft. Also hat er auch nicht, weil er macht mir immer noch normale Kekse zu Weihnachten. Aber ich finde, das kann man halt auch irgendwann dann nicht mehr so erwarten. Ich glaube, das greifen vielleicht auch ältere Menschen nicht so, weil das für die ja auch was ganz Neues ist. Also nicht, dass es Zöliakie noch damals noch nicht gab, aber noch nicht so diagnostiziert.
Ja, genau, es gibt ja immer mehr Unverträglichkeiten, die auch damals, wie du gesagt hast, die gar nicht festgestellt werden konnten. Genau. Also man will gar nicht abstreiten, dass es das noch nicht gab.
Ja.
Aber es ist einfach in einer viel geringeren Fallzahl, wenn er überhaupt vorhanden gewesen, als es das heute ist. Das heißt aber, die auch wenn es jetzt nicht jeder so auf dem Schirm hat, was genau du nicht essen kannst, zumindest ist eine Akzeptanz da, dass sie versuchen, soweit es geht, halt eben darauf Rücksicht zu nehmen oder dir eine Alternative anzubieten. Oder halt, wenn du dir deine Alternative, also ich sehe das ja auch ganz oft, dass du dir das halt dann eben selber mitbringst, dass dann halt da eben jetzt auch keine komischen Kommentare kommen oder halt auch eben darauf geachtet wird, okay, wenn das jetzt hier alles auf einem Tisch steht, dann achten wir auch drauf, dass wir nicht mit dem Messer in die Butter gehen, sondern dass wir da irgendwie so was Separates eben einfach für benutzen oder dir im Zweifel halt eine eigene Butter, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Wobei jetzt sind wir halt auch wieder bei Laktose. Ich weiß nicht, ob Butter da ein Problem
ist. Ja, aber das vertrage ich schon so im Kleinen. Aber zum Beispiel, meine Mama wollte mir schon ganz oft einen Kuchen backen, glutenfrei natürlich. Mhm. Und da ist dann aber immer die Krux, weil du deinen normalen Mixer nicht benutzen kannst, wenn du einen glutenfreien Kuchen backen möchtest. Weil sobald du deinen normalen Mixer benutzt, rieselt da ganz feiner Staub, Mehlstaub halt auch raus. Und halt, der ist ja dann glutenhaltig, wenn du normal backst immer. Mhm. Und auch bei der Form musst du gut aufpassen, dass sie halt gut gereinigt wurde vorher und so. Und darum sage ich dann immer, nee, ist lieb gemeint, aber lieber nicht, weil nachher kann ich den Kuchen sowieso nicht essen, wenn ich nicht weiß, ob da Mehlstaub mit reingekommen ist. Aber jetzt hat sie sich zum Beispiel nochmal einen extra Mixer gekauft, damit sie dann damit nur glutenfreie Kuchen für mich backen kann. Also süß.
Ja. Sehr schön.
Genau, aber das muss man halt aber natürlich immer wieder ein bisschen erklären, ne? Und nochmal so ein bisschen drauf aufmerksam machen. Aber ansonsten, wenn große Feiern oder so anstehen, wird immer gefragt, wir machen das und das, was kannst du davon essen, was sollen wir sonst für dich besorgen, also da sind die schon herzallerliebst.
Okay. Und wie, also du hast von der Ernährungsberatung gesprochen, wie bist du selber danach dann vorgegangen oder was hat sie dir vielleicht mit auf den Weg gegeben, nachdem diese 5 Sitzungen abgeschlossen waren, worauf du weiter achten kannst oder welche Quellen du nutzen kannst, um dich da weiter einzulesen in das Thema? Wie bist du dann vorgegangen, weil es war ja damit nicht abgeschlossen. Nee. Also du musst dich ja nach wie vor auch immer wieder weiterbilden. Alles kann man ja auch nicht wissen nach 5
Mal. Es gibt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse und so.
Genau.
Also sie hat mir damals auch geraten, dass ich der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft beitreten soll. Mhm. Das ist in kurz die DZG. Das ist so ein Verein, der sich dafür einsetzt, erstmal halt Aufklärung, Forschung zu betreiben, aber auch, der gibt dann halt alle Vierteljahre nochmal so ein Magazin raus, wo halt die neuesten Erkenntnisse drin stehen. Da gibt es eine Ernährungssprechstunde, wo du immer anrufen kannst, wo halt wirklich eine Fachärztin sitzt, die sich damit hundertprozentig auskennt, weil man muss es auch leider sagen, nicht alle Gastroenterologen sind damit so super bewandelt oder zumindest nicht alle Ärzte, die Gastros eigentlich ja schon, ist ja deren Thema, ne? Aber halt auch nicht alle Ärzte wissen da so hundertprozentig Bescheid. Genau, und da zahlt man halt einen kleinen Beitrag im Jahr und bekommt dann dafür halt immer dieses Magazin. Alle 2 Jahre gibt es einen Weltzöliakietag, wo du dann hinfahren kannst in Deutschland, wo dann nochmal einfach gequatscht wird und sich ausgetauscht wird.
Also da sind Betroffene, das sind Ärzte, die sich damit auskennen oder wie muss man, Ernährungsberater?
Ja, halt so alles, aber halt auch wir Zölis, so nennen wir uns ja. Wir treffen uns dann halt alle und es gibt verschiedene Stände von den verschiedenen glutenfreien Lebensmittelherstellern, Anbietern. Okay. Und du kannst dann dich probieren. Und ich war halt auf einen in Leipzig war ich damals. Und ich fand das einen ganz tollen Tag, weil ich halt auch die Einzige in meinem Umfeld bin, privat, die Zöliakie hat. Also ich kenne ja keinen anderen. Und wir sollten damals alle, haben wir so ein weißes T-Shirt bekommen und da stand halt auch so Weltzöliakie-Tag drauf. Und ich habe halt dann all diese Menschen in diesen weißen T-Shirts gesehen und ich fand halt gleich so, das waren alles meine Brüder und Schwestern. Ich fand das so toll und mich so aufgehoben und so verstanden gefühlt. Ja. Und ich war mit meiner Mama damals da, die ist mitgekommen. Und fand es einfach toll. Und ja, halt dann einfach so viel essen zu können. Du musst dir keine Sorgen um Kontamination machen. Es ist alles glutenfrei. Ne? Und dann das Musik mit bei und halt Bühnenprogramm. Und du lernst halt auch gerade für Kinder. Dann gab es zum Beispiel so einen begehbaren Darm, ne, wo du durchgehen kannst, wo halt gezeigt wird, so sieht es dann aus, wenn du Zöliakie hast. Weil es haben ja auch viele Kinder, die das vielleicht noch gar nicht so richtig verstehen können.
Ne? Also dass man da, das finde ich toll.
Und das hatte die Ernährungstherapeutin mir damals halt empfohlen, mich da anzumelden und Mitglied zu werden. Das bin ich auch bis heute noch.
Ja. Und bist du dann im Austausch, also hast du dir ein Netzwerk aufbauen können mit eben auch anderen Zölis, wie du sagst, wo ihr dann auch euch so mal irgendwie schreibt oder anruft sogar? Oder
also es gibt eine große Facebook-Gruppe von allen also in ganz Deutschland, wo du halt beitreten kannst, wo nochmal ein guter Austausch stattfindet. Also ich poste da eigentlich nie was, ich lese halt viel mit, ne, wo dann irgendwie eine Frage gestellt wird oder die Antworten sind dann immer ganz interessant. Und es gibt aber auch von der DZG organisiert in verschiedenen Städten Gesprächsgruppen oder Gesprächstreffen. Und da bin ich auch mal hingegangen in Braunschweig. Da haben sich halt die Braunschweiger Zölis getroffen aus der Umgebung. Und wir waren dann zusammen bei einem Inder, wo wir halt alle glutenfrei essen konnten. Und das war auch cool. Also einfach nur, um sich austauschen zu können. Und man fühlt, also es ist so verrückt, weil ich habe mich halt einfach, man fühlt sich gleich verstanden. Und man ist halt gleich so eine Einheit irgendwie.
Ja, man hat ein Thema gemeinsam, was einen dann irgendwie verbindet.
Ja.
Und du hast gesagt, ihr wart beim Inder. Ist es per se, dass indisches Essen in den meisten Fällen glutenfrei ist? Oder gibt es auch für Städte Restaurant-Guides oder also wo man dann genau weiß, okay, in die und die Restaurants kann ich safe gehen, weil da weiß ich entweder, also oder wichtig, sie bieten glutenfreies Essen an und sie achten auch auf Kontamination in der Küche, dass jetzt beispielsweise nicht auf dem gleichen Holzbrett etwas geschnitten wird, wo vielleicht sich dann doch wieder Brotkrumen finden. Wie sieht das aus?
Also das bietet die DZG auch an. Die haben so Listen von zertifizierten glutenfreien Restaurants. Und sonst bietet es sich halt immer an, mit dem Betreiber zu sprechen. Ne? Und das war halt bei dem Inder so, dass man mit dem vorher gesprochen hat und die haben, ich weiß nicht, ob nur dafür oder generell, machen alles mit Kichererbsenmehl und nicht mit Reis, mit Weizenmehl. Okay. Und deswegen kannst du auch das Frittierte zum Beispiel essen oder halt, also das ist auch immer so was ganz Besonderes dann. Ne? Und die meisten Inder arbeiten ohne Gluten, also die haben halt einfach kein Weizenmehl mit dran, aber ich würde trotzdem immer noch mal lieber nachfragen, also nicht auf Nummer sicher gehen und, also lieber auf Nummer sicher gehen und nicht einfach irgendwie was bestellen in der Hoffnung, dass es schon so sein
wird. Das heißt, du bist halt eben auch weiter, also du bist in Gruppen oder in Foren unterwegs, liest mehr mit, als dass du selber postest, aber also das ist so das, wie du dir auch dein Wissen aufgebaut hast und dein Wissen auch weiter ausbaust. Ja. Und inwiefern, weil du auch gesagt hast, du hast dich sehr ungesund ernährt, inwiefern ernährst du dich heute gesünder? Die Ernährungsberaterin hat dir auch gesagt, okay, nur weil es glutenfrei heißt, heißt es ja nicht, dass du das jetzt alles in dich reinstopfen. Also es gibt ja auch sehr viele, auch wieder Brote, Gebäck etc., Kekse, die glutenfrei sind, aber die natürlich jetzt dir nicht unbedingt vielleicht die die Nährstoffe liefern, die der Körper braucht. Um keinen Mangel wieder, du hast Eisen vorhin genannt, oder an anderen Mineralstoffen, Spurenelementen zu haben. Ja.
Ja, da ganz kurz zu, das ist nämlich, also viele denken ja automatisch, glutenfrei leben wäre so viel gesünder. Das Ding ist, man muss halt auch gucken, was du in glutenfrei dann zu dir nimmst. Also, weil wenn du dann halt en masse glutenfreies Brot oder so zu dir nimmst, ist es halt auch nicht so geil, weil die sind auch oft viel zu salzig. Also da hat das teilweise dein Tagesbedarf an Salz schon gedeckt, wenn du da ein paar Scheiben isst oder so. Und auch viel Fett oder Aromen oder so, also weil die müssen ja irgendwie, dieses Gluten ist halt ein markanter Stoff, wenn es um irgendwelche Backsachen geht oder Teigsachen. Und das muss man halt kompensieren. Und darum mischen die manchmal da auch ordentlich anderen Scheiß rein. Und ist dann im Endeffekt halt auch nicht so gesund für dich. Ja, ne? Also da nur mal so.
Okay, und da achtest du aber drauf. Und das heißt, du ernährst dich dann viel von Früchten auch oder von Gemüse? Oder wie schaut das
vielleicht aus? Also Gemüse ist halt, also gerade wenn es um die Hauptmahlzeiten geht, ist Gemüse immer so der Hauptanteil. Und ich versuche relativ wenig Brot zu essen, weil ich gemerkt habe, dass es mir eigentlich mehr um den Belag geht, den ich gerne esse, als dass ich mir denke, boah, das Brot schmeckt auch gerade so geil, weil ich habe noch keinerlei Brot entdeckt, was so gut schmeckt wie glutenhaltiges. Also, weil ich kenne ja den Unterschied. Ja, es gibt ja auch viele, die von klein auf glutenfrei sich ernähren. Ja. Die wissen das ja gar nicht. Aber ich weiß ja, wie ein gutes Brot schmeckt mit geiler Kruste und so. Und das Ganze halt im glutenfreien. Ich habe es noch nie gefunden. Ich hoffe, dass es sich für mich vielleicht nochmal eröffnet. Und bin halt leider auch nicht bewandelt, was Selbstbacken angeht. Mhm. Also das machen halt dann auch viele, ne?
Dass ich selber, okay.
Genau, selber backen und ich kann das irgendwie noch nicht so richtig. Ja, deswegen schmecken mir die Brote halt ganz oft nicht. Und deswegen greife ich dann halt lieber auf irgendwie Reis oder Maiswaffeln zurück, ne, und mache da meinen Belag drauf, weil dann denke ich mir halt immer, habe ich ein paar Kalorien noch eingespart und so und nicht ganz so viel Zusätze, wie in den glutenfreien Broten teilweise enthalten sind, und habe trotzdem eine Scheibe Käse gehabt.
So, ja. Ne? Das heißt also, wie sieht bei dir so ein Tag, also so ein normaler Ernährungstag aus? Womit beginnst du den Tag? Was frühstückst du? Was isst du zum Mittag als Snack und am Abend?
Also morgens esse ich gerne so Porridge-mäßig, also glutenfreie Haferflocken oder das als Müsli, glutenfreie Müsli, hier, wie heißt das, Cornflakes mit Obst, und also wirklich selten Brot oder so. Ne? Und dann halt also eher sowas in der Schüssel. Dann esse ich meistens bis zum Mittag, habe ich dann, also ich kriege schnell Hunger. Man kann die Uhr stellen, nach 3 Stunden nach dem Frühstück kommt mein erstes Hungergefühl eigentlich. Und dann snacke ich meistens irgendwie, ja, ein Obst, Apfel, Banane oder sonst irgendwas. Und dann Mittag ist meistens immer, ich mache mir oft Pfannen. Also entweder ist es dann eine Nudelpfanne mit Gemüse, eine Reispfanne mit Gemüse, Quinoa mit Gemüse, also immer irgendwie so. Und das kann man halt auch immer gut vorkochen, mitnehmen oder auch kalt essen. Ne? Also das ist halt immer ganz praktisch. Abends ist es dann ein Salat oder dann halt nochmal Reiswaffeln mit irgendwas drauf oder Quark mit irgendwas. Also da kommt es immer drauf an, ob ich mich jetzt auch gerade wieder sehr gesund ernähren möchte oder ob ich auch gerade wieder denke, scheiß drauf. Also ja. Das ist variiert immer so ein bisschen.
Alles klar.
Genau.
Ja, cool. Was würdest du vielleicht, um da nochmal, wenn jetzt andere Leute zuhören, die vor kurzem eine Zöliakie diagnostiziert bekommen haben oder eine Weizensensitivität haben und sich halt gerne weizenärmer ernähren wollen oder vielleicht wirklich eher in die Richtung Zöliakie, was ja wirklich dann der drastischere Punkt ist, weil du halt sehr darauf achten musst, du hast die Kontamination angesprochen, dass da wirklich nicht der kleinste Krümel irgendwie mit in den Darm gelangt, weil das halt eben wieder das Ganze, was man eben versucht hat zu verbessern, den Grad der fortgeschrittenen Zöliakie sozusagen wieder zurückzubilden. Was würdest du jemandem raten oder was hättest du dir gewünscht, was du am Anfang schon gewusst hättest oder welche Art von Information da draußen hättest du gerne gelesen, neben all dem, ach herrje, OMG, Welt ist geht gerade unter, weil was soll ich jetzt noch essen? Was hätte dir geholfen und was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der also jetzt vielleicht gerade erfahren hat, hey, du hast Zöliakie?
Also ich glaube, so der Satz, das würde ich auch heute wirklich davon sagen, so von wegen, das ist mit das Beste, was mir hätte passieren können, die Diagnose zu erhalten, du hast Zöliakie. Weil erstmal, finde ich, sollte man dankbar sein, dass man endlich die Diagnose hat, je nachdem, wie lang der Leidensweg vielleicht auch schon war, ne, und dass man halt jetzt weiß, was es ist und da sich drauf einstellen kann. Und weil du halt einfach dich nochmal mehr mit deiner Ernährung beschäftigst und was halt in allen Bereichen ja dann Vorteile mit sich bringt, ne? Und ich mich auf jeden Fall gesünder und bewusster ernähre, seit ich das habe. Also ich kann halt mein Gewicht auch halten, ne? Das habe ich halt vorher immer, war immer mal ein paar Kilo hier, dann wieder runter, hoch, runter, hoch. Und seit das ist, ist es sehr konstant, weil du einfach dann einmal weißt, wie du dich ernährst, und so ernährst du dich dann halt einfach. Und dass man das, also ich hätte mir gewünscht, dass diese Ängste damals dann halt nicht so gewesen wären. Und wenn ich dann jemanden getroffen hätte, der sagen würde, ey, das ist mit das Beste, was mir passiert ist, ne, auch wenn man das jetzt vielleicht gerade nicht glaubt, aber vielleicht du wirst bestimmt irgendwann mal so denken, dann hätte mir das, glaube ich, damals viel Anspannung genommen. So, ne? Also es gibt immer noch Momente, wo ich mir denke, boah, ist halt gerade irgendwie blöd, dass ich das nicht essen kann. Aber dann im gleichen Moment denke ich mir wieder, eigentlich voll geil, dass du gerade gar nicht die Option hast, diese Kalorien nicht reinzuschaufeln oder dieses Zuckerzeugs oder so, ne? Sondern dein Körper sagt dir, er verträgt es nicht, und dann führst du ihm das halt einfach auch nicht zu. Und im Endeffekt freut er sich eigentlich, dass du halt stattdessen irgendwas Gesünderes genommen hast. Ja. So, ne? Es geht alles. Und wenn du die richtigen Leute um dich rum hast und auch gerade in der Partnerschaft, wenn der Partner da verständnisvoll ist und auch das verinnerlicht und da mitmacht und so, dann, also nicht, dass er sich auch glutenfrei ernährt, aber dass er halt mit drauf achtet im Alltag, ne, dass so gerade mit der Kontamination
umsichtiger
so,
ist,
dann geht das alles wirklich klar. Also das ist dann, da ist man nicht groß eingeschränkt, wenn du halt einmal drin bist. Aber so ist es ja bei jeder großen Ernährungsumstellung, ne? Da muss man ja erstmal reinkommen. Ja. Ist ja auch, wenn du dann beschließt, vegan oder vegetarisch dich zu ernähren, musst du ja auch erstmal gucken, wie mache ich das jetzt? Mhm. Und bei der Zöliakie ist es genauso.
Okay. Inwiefern hat sich deine Laktoseintoleranz und deine Unverträglichkeit auf Hühnereiweiß jetzt mit der Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung, inwiefern hat sich das vielleicht verändert? Oder hat es, erstmal erste Frage, hat es sich verändert und wenn ja, inwiefern?
Also bei der Laktoseintoleranz war damals halt nicht ganz klar, habe ich die jetzt, weil mein Darm schon so geschädigt ist, oder habe ich die generell von klein auf und kann es halt einfach nicht vertragen. Und da meinten die Ärzte auch, ich muss halt schauen, wenn ich dann ein paar Monate mich glutenfrei ernährt habe und wie ich dann mit dem Milchzucker klarkomme. Und genau, also ich merke nach wie vor, dass ich ein Glas Milch nicht gut vertrage. Aber ich kann mal einen Joghurt essen, ich kann Butter essen, ich kann Streichkäse essen, also solche Sachen gehen. Nur halt keine großen Mengen an Laktose. Und da ist halt die Frage, ist es jetzt einfach, ist es dann noch diese Laktoseintoleranz oder sagt mir mein Körper halt auch einfach, ich habe gerade keinen Bock auf so viel Kuhmilch. Also weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe es nicht nochmal testen lassen, ob ich nach wie vor noch darauf reagiere oder nicht, weil ich mir auch denke, so what? Also ich will es sowieso nicht tonnenweise in mich rein, also aufnehmen. Ne? Von daher gehen die kleinen Mengen, die gehen klar. Okay. Da sagt mein Körper, ist okay und dann ist das auch okay für mich. Und beim Hühnerei ist es aber nach wie vor, dass ich es nicht vertrage.
Okay.
Oder also sehr schlecht. Und in kleinen Mengen geht es, also wenn es gerade beim Gebäck eher in den hinteren Zutaten steht, dann vertrage ich das. Aber nach wie vor, wenn es die Hauptzutat ist, muss ich da schon ein bisschen vorsichtig sein.
Okay.
Also ich verstehe es nach wie vor nicht, warum ich das... Aber man muss ja auch nicht alles verstehen.
Okay. Genau. Aber du nimmst da Rücksicht drauf. Und
ja.
Du hast gelernt, auf dein Bauchgefühl sozusagen zu hören. Hm. Und es geht dir besser damit.
Ja. Also ich habe es immer mal wieder versucht mit dem Ei, weil ich dachte, okay, vielleicht jetzt. Aber wurde eigentlich immer wieder danach mit der Quittung Bauchschmerzen daran erinnert, dass mein Magen sagt oder mein Darm sagt, nee, das wollen wir hier nicht haben. Und genau. Aber es geht auch so. Also es geht auch vegetarisch, glutenfrei, eifrei, es funktioniert.
Okay. Ach, Svea, es waren sehr, sehr viele Eindrücke, die du uns heute gegeben hast in deinen Zöliakie-Alltag, auch in die, in diese ganze Diagnosephase, Findungsphase überhaupt, was ist es eigentlich? Ich hoffe, dass das vielen da draußen hilft. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe da noch Fragen zu und du hast von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft gesprochen, du würdest empfehlen, da auf jeden Fall beizutreten, vielleicht auch auf einen Ernährungsberater am Anfang, sich da mal zu informieren mit der eigenen Krankenkasse, inwiefern sie das unterstützt oder bezuschusst. Wenn jetzt jemand sagt, hey, die Svea, die ist mir sympathisch und ich möchte irgendwie vielleicht sie direkt mal kontaktieren, darf man das? Wie kann man das? Bist du bei Instagram, bei Facebook? Möchtest du deine Daten rausgeben oder sagst du, ist nicht so mein Ding?
Doch, also ich würde das toll finden, weil ich mir das damals auch gewünscht hätte, so vielleicht einen kleinen Mentor oder den man halt auch bei Fragen anschreiben kann, weil das hat mich auch am Anfang in diesen Facebook-Gruppen zum Beispiel gehindert, ne? Dass ich mich nicht getraut habe, da jetzt meine Frage zu stellen und eher in einem privaten Messenger das gemacht habe. Also ich habe die Leute dann direkt angeschrieben, habe gefragt, hallo, ich bin der und der und habe die und die Frage. Und vielleicht ergeht es ja manchen draußen auch so. Und das, klar.
Das heißt, also dürfen wir machen, das heißt, dann würde ich einfach deine Kontaktdaten in die Shownotes mit reinnehmen und dann kann man sie da abrufen.
Immer gern.
Und dich da... sehr, sehr gerne kontaktieren. Yes. Muss nicht gehemmt sein.
Nein, nein.
Und keine Frage ist zu blöd, dass man sie nicht stellen darf.
Ihr wisst gar nicht, was ich für komische Fragen am Anfang hatte.
Super schön, cool. Ach, dann danke für den Moment. Ich glaube, ich weiß, dass es noch ganz, ganz viele Themen gibt Richtung Ernährung und auch zur Zöliakie. Viele Fragen, die wir jetzt gar nicht, die ich nicht gestellt habe, die Themen, die wir nicht behandelt haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt es mal ein Part 2 irgendwann.
Ja.
Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so offen und ehrlich darüber gesprochen hast.
Danke, dass du mich interviewt hast.
Dann, bis vielleicht zum nächsten Mal und euch da draußen. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald.
Macht's gut. Tschüss.
So, zum Abschluss dieses Interviews möchte ich noch mal auf ein paar Punkte eingehen, die Svea genannt hat. Und zwar ist es einmal die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die DZG. Diese findest du unter www.dzg-online.de. Uns wird auch von einer Gruppe gesprochen, in der sie sich verstärkt ausgetauscht hat online. Diese findest du unter www.zöliakie-austausch.de. Beide werde ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinken, sowie auch die Kontakte von Svea, damit du sie über Facebook oder Instagram, wenn du magst, auch anschreiben kannst und deine Fragen loswerden kannst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn du Anmerkungen zu der Episode hast, wenn du Fragen hast, dann lass mich das gerne wissen und teile deine Gedanken unter dem Post auf Instagram zu der heutigen Episode und teile sie auch sehr gerne mit Freunden, Verwandten, Kollegen, deinen Social-Media-Kontakten, wenn du jemanden kennst, der betroffen ist oder der mit jemandem zusammenlebt, der betroffen ist und vielleicht einfach ein paar Impulse aus einem Alltag mit Zöliakie bekommen möchte. Lass mich auch sehr, sehr gerne wissen, ob dir diese Art von Interviews gefallen, ob dir der Inhalt hilft, dann kann es davon auch sehr, sehr gerne noch mehr geben. Nun wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und eine tolle Woche. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Sinja.